Deutschlandfunk Kontrovers.
Ja, und dazu herzlich willkommen an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Die Fußball-Bundesliga ist nicht nur ein Milliardengeschäft, sie ist für Millionen von Deutschen ein Sporterlebnis, auf das sie nicht verzichten wollen. Fußball ist in gewisser Weise, kann man wahrscheinlich so sagen, ein Stück gesellschaftlicher Kitt, ein Sport, der aus dem deutschen Alltag nicht wegzudenken ist. Aber wir haben es alle gesehen, die Corona-Krise mit ihren Geisterspielen ohne Zuschauer, die geht der Liga an die Substanz. Und deshalb haben die Verantwortlichen, die Clubs und die Manager in der vergangenen Woche ein Konzept vorgelegt, mit dem sie das Überleben des Profifußballs in seiner bisherigen Form in Deutschland sichern wollen. Dieser Plan sieht unter anderem vor, dass auch Zuschauer zurück in die Stadien sollen. Alles unter strengen Sicherheitsregeln. Es soll keine Stehplätze geben, kein Alkohol und auch, ganz wichtig, keine Fans der jeweiligen Gastmannschaft. Entscheiden muss darüber jetzt allerdings die Politik, und die Gesundheitsminister der Länder, die werden deshalb heute zum ersten Mal über diese Pläne drüber gehen und sie beraten. Es geht da um ganz grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel, braucht der Fußball überhaupt eine Ausnahme von den Corona-Spielregeln? Und wenn der Fußball diese Ausnahmen bekommt, warum nicht auch andere Freizeitaktivitäten? Oder ist es vielleicht an der Zeit, dass sich am Fußball etwas grundlegend ändert, dass die Vereine ein paar Nummern kleiner denken? Oder auch das eine interessante Frage. Nehmen wir diese ganzen Regeln, diese Corona-Regeln gerade im Sport vielleicht viel zu genau, viel zu ernst? Woher wollen die Gesundheitsexperten eigentlich wissen, dass der Stadionfußball so große Corona-Risiken birgt? Das sind alles die Fragen, um die es in den kommenden 80 Minuten hier im Deutschlandfunk gehen soll, und zwar mit diesen Gästen. Ich begrüße Britta Dassler. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete und Obfrau ihrer Fraktion im Sportausschuss. Schönen guten Morgen, Frau Dassler.
Guten Morgen, Herr Armbrüster. Grüße nach Köln.
Karl Lauterbach ist mit dabei, hier bei mir im Kölner Studio, der SPD-Gesundheitsexperte und Fraktionsvize seiner Partei im Bundestag. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Armbrüster.
Und ich begrüße Philipp Kössler, den Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüße Sie.
Wir wollen natürlich auch mit allen diskutieren, die uns jetzt gerade zuhören. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole das noch einmal, 00800 4464 4464. Und viele haben das heute Morgen schon gemacht und uns ihre Meinung gesagt.
Neumann aus Düsseldorf, schönen guten Morgen. Ich finde die Debatte um die Rückkehr von zweigen Zuschauern in die Bundesliga-Stadien, erste und zweite Liga, finde ich schon teilweise frivol. Ich sage das auch ganz bewusst so. Wir sollten in allererster Linie mal an unsere Kinder jetzt denken. Die Zukunft dieses Landes, egal ob es Kita ist oder weiterführende Schulen oder Grundschule, die stehen jetzt an erster Stelle.
Manfred Walter, ich rufe aus Mittelfranken an. Ich sehe das sehr kritisch und sehr problematisch an. Ich glaube also nicht, dass die Probleme, die darum herum entstehen, zu handeln sind, dass die Disziplin durchzusetzen ist. Gerade im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel sehe ich als sehr, sehr schwierig an.
Wittmann aus Berlin, und ich muss dazu sagen, es darf da keine Ausnahmen geben. Corona ist gefährlich, lebensgefährlich, und Fußballspiele, die sollten ohne Fans gehen, beziehungsweise die ganze Fußballsache sollte mal beendet werden oder ausgesetzt werden, weil Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Schella Stöber in Hornbad Meinberg in NRW. Ich bin Fußballfan. Ich begrüße das, dass, ich sag jetzt mal so, erstmal ein vorsichtiger Beginn ist. Fußball gehört zum gesellschaftlichen Leben. Das Konzept, denke ich, ist ganz gut ausgefeilt. Die Politik muss ja jetzt noch das Okay dazu geben.
Klaus Peters, Köln. Ich bin absolut dagegen. Die Auflagen sind mit Sicherheit sinnvoll. Und wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, müssen wir uns testen lassen. Und wenn ich deutsche Strände gesehen habe, dann sind sie knackevoll. Und im Stadion wird demnächst alles anders? Nein. Wir müssen unbedingt verhindern, dass das Coronavirus sich weiter ausbreitet. Und dazu gehören auch Geisterspiele. Und zwar nur Geisterspiele. Und wenn wir die nicht wollen, dann muss die Bundesliga ganz Pause machen. Solange, bis wir das Virus im Griff haben.
Das haben also unsere Hörerinnen und Hörer heute Morgen zum Thema gesagt. Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Sie sind ja sozusagen hier in der Runde der eingefleischte Fußballfan, wenn ich das mal so sagen kann. Wie sehr sehen Sie sich zurück nach einem Stadionbesuch?
Ich sehne mich natürlich danach zurück nach einem Stadionbesuch, der natürlich auch anders aussieht, als er in diesem Hygienekonzept zu sehen ist. Ich sehne mich zurück nach vollen Stadien, natürlich auch ein bisschen nach Alkohol, dass Gästefans dabei sind, dass es Stehplätze gibt. Also was da momentan kursiert an möglichen Szenario, wie wir zurückkehren könnten in die Stadien, das ist natürlich ohnehin erstmal nur Methadon, sage ich mal, für den süchtigen Fußballfan. Aber es wäre immerhin etwas und es wäre für mich auch ein Teil der Rückkehr zur Normalität.
Und ist das Ganze denn vernünftig?
Ich glaube, es kursieren verschiedene Konzepte, die nicht vernünftig sind. Union Berlin hat ja ein Konzept vorgelegt, wonach man 22.000 Leute kurz vorher testen sollte, sodass man dann quasi ein vermeintlich virenfreies Stadion hätte. Sowas halte ich für völlig unverantwortlich. Ich glaube aber, dass das Hygienekonzept, das ausgearbeitet worden ist, zumindest einen Weg weist, wie man gefahrlos ins Stadion hineingehen kann. Ich glaube, es bedarf vieler Prüfungen durch Gesundheitsämter, ob das möglicherweise realistisch ist. Aber jetzt von vornherein zu sagen, das können wir uns nicht erlauben oder der Fußball sollte ich mal zurückhalten. Das finde ich, mutet dem Fußball ein bisschen viel zu.
Karl Lauterbach von der SPD. Ist es an der Zeit, dass der Stadionfußball wieder zu ein bisschen Normalität zurückfindet?
Aus meiner Sicht nein. Also wir sind ja quasi jetzt weit von der Normalität in anderen Bereichen weg. Also wir haben wahrscheinlich hier derzeit vor uns den Beginn einer zweiten Welle. Es sieht danach aus. Viele europäische Länder haben das gleiche Problem, die Fallzahlen steigen wieder und das ist deshalb beunruhigend, weil wir mit der Schule noch gar nicht begonnen haben. Das heißt, bevor die Schule losgeht und bevor der Herbst kommt und man sich wieder mehr drinnen aufhält, also steigen schon die Zahlen, also die Pandemiewerte weisen auf eine zweite Welle hin und am Beginn einer zweiten Welle muss man halt alles tun, was man tun kann, um zumindest die Bereiche am Netz zu halten, die einem die wichtigsten sind. Und das muss diesmal aus meiner Sicht ganz klar die Schule sein. Wir haben in der ersten Welle tatsächlich die Schule relativ großzügig und schnell für Monate geschlossen. Das können wir uns aber nicht ein weiteres Mal leisten. Das heißt, wir müssen Raum machen für nicht vermeidbare Infektionsketten, zu denen es kommen wird, weil der Schulbeginn kommt. Der Schulbeginn wird uns Infektionsketten bringen. Und um diese, sage ich mal, abfedern zu können, müssen wir in anderen Bereichen so konservativ sein wie geht. Dazu zählt insbesondere der Verzicht auf Großveranstaltungen. Das hat sich auch aus epidemiologischer Sicht bestätigt, dass Großveranstaltungen eine ganz zentrale Rolle spielen. Dabei spielen An- und Abfahrt eine Rolle, aber auch die Feiern um solche Veranstaltungen herum. Die Gesundheitsämter sind jetzt schon nicht belastet, nicht ausgelastet, sondern überlastet. Also wir haben tatsächlich die Situation, dass die Gesundheitsämter seit Monaten eine fantastische Arbeit machen, aber sie kommen jetzt schon nicht nach. Wenn wir die Gesundheitsämter einbringen wollen, auch noch die Polizei, die Sicherheitskräfte, um damit die Fußballspiele abzusichern, dann ist das aus meiner Sicht eine nicht vertretbare Zusatzbelastung von Menschen, die wir derzeit besonders benötigen für Wichtigeres.
Britta Dassler, FDP-Sportpolitikerin, wie sieht es bei Ihnen aus? Ist das ein Konzept, das Sie befürworten?
Ja, also aus meiner Sicht hatte mich bereits das erste Konzept der DFL zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs überzeugt, war für mich schlüssig. Und ich denke, Christian Seifert und die Kollegen haben jetzt in ihrer Sitzung mit dem neuen Leitfaden für die Konzepterstellung und Zulassung von Stadionbesuchern Mut bewiesen und haben auch mit ihren Leitplanken, ich sag mal, mögliche Szenarien aufgezeigt, wie man wieder Fußballspielen zurückkehren kann. Und damit mich da niemand falsch versteht, wir reden nicht von vollen Stadien, wir wollen auch die Stadien nicht unnötig weit füllen, sondern es wird ja berechnet. Wir berechnen Pandemielevel hoch, mittel, niedrig, gehen auf 7-Tage-Inzidenz vom jeweiligen Standort des Stadions aus, plus, ich sag mal, allen angrenzenden Landkreisen. Das muss berechnet werden. Dann werden Tribünenkapazitäten berechnet, auch auf das jeweilige Stadion im Einzelfall spezialisiert. Und dann wird pro Stadion entschieden werden, auch mit An- und Abfahrt und Zugangswegen, Einlassbestimmungen, wie viel Zuschauer man in ein Stadion lassen kann. Und die DFL hat ja nur den Leitfaden konzipiert. Jeder Club muss ja sein eigenes Konzept aufstellen. Und das muss dann vom Gesundheitsamt befürwortet werden. Und ich denke, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, wieder mal ein bisschen hin zur Normalität. Und natürlich, Herr Lauterbach, bin ich bei Ihnen. Natürlich müssen unsere Schulkinder geschützt werden. Aber das eine hat im ersten Moment mit dem anderen nichts zu tun. Und ganz klar ist für mich auch, das ist, ich sag mal, ein Versuch, den wir starten, wenn es dann so kommen sollte, ab 18. September wieder mit Zuschauern im Stadion. Und natürlich muss an die Zuschauer auch appelliert werden, dass man sich vernünftig verhält. Und jeder Zuschauer, der sich nicht dran hält, darf auch nicht mehr ins Stadion. Und wenn es eben eskalieren sollte, dann war es ein Testballon, den wir versucht haben. Aber ich glaube, weil sich die Leute auch hin zur Normalität sehnen, glaube ich schon, dass auch bei den Fans Verantwortungsbewusstsein an erster Stelle stehen wird. Weil jeder Fan weiß, wenn er sich falsch verhält, ist sofort wieder Ende.
Herr Lauterbach.
Ja, die also Aussage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also die Schulkinder haben mit dem Fußball nichts zu tun, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Also die Schulkinder dürfen hier nicht vorgeschoben werden, damit der Fußball also verhindert werden kann, das ist schlicht falsch. Es ist leider so in einer Pandemie, also dass also ich verhindern muss, dass man zurückkommt ins exponentielle Wachstum. Wenn man kurz vorm exponentiellen Wachstum ist, dann muss man also sich überlegen, wo riskiere ich etwas mehr, wo riskiere ich etwas weniger? Was sind Prioritäten? Wenn ich überall keine Prioritäten habe, bin ich ruckzuck im exponentiellen Wachstum. Würden wir jetzt zum Beispiel genauso weitermachen wie heute, würden wir wahrscheinlich in ein paar Wochen im exponentiellen Wachstum zurück sein. Das heißt, wir müssen derzeit tatsächlich überlegen, wo wir wieder vorsichtiger werden können. Also es geht gar nicht darum, wieder zurück zur Normalität zu kommen, sondern im Moment ist die Frage die, wie kann ich durch, sagen wir mal, vorsichtiges Nachjustieren, ohne dass ich damit der Wirtschaft zu sehr schade und dem Leben zu sehr schade, wie kann ich wieder in eine Situation kommen, die sicherer ist, als was wir jetzt haben. Wir liegen mit dem R-Wert wieder leicht über 1 und wir haben wieder mehr als 1000 Fälle. Das heißt, also wir müssen überlegen, wo schenken wir jetzt ein, nicht was, also nehmen wir zusätzlich ans Netz. Und da ist es tatsächlich so, dass man Prioritäten setzen muss. Beim letzten Mal sind die Kinder zu knapp gekommen bei unseren Prioritäten. Das können und dürfen wir uns nicht wiederholen. Können wir es nicht nochmal leisten. Und daher glaube ich auch, dass es falsch ist, hier also zu sagen, man sehnt sich nach der Normalität. Das stimmt, aber die Sehnsucht nach der Normalität können wir nur bedienen, wenn es sicher ist. Und das können wir aus meiner Sicht bei Zuschauerspielen nicht wirklich gewährleisten.
Herr Lauterbach, Sie sagen jetzt Zuschauerspiele. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sich ein Club beispielsweise nach Rücksprache mit den lokalen Behörden überlegt, wir lassen tatsächlich nur noch ein paar tausend Zuschauer ins Stadion, lassen viel Abstand zwischen den einzelnen Plätzen, sorgen dafür, dass die Leute geordnet an ihre Plätze gehen und auch wieder aus dem Stadion rausgeführt werden. Was lässt sich da dagegen sagen? Das ist ja auch mit einem Geschehen in einem vollen Klassenzimmer überhaupt nicht zu vergleichen. Und vor allen Dingen, es findet alles an der frischen Luft statt.
Das ist richtig. Trotzdem ist es so, die also 1000 oder die 2000 oder was, die dann kämen, die dann quasi das Fußballstadion etwas also bevölkern würden, das ist ja weit weg von einem normalen Spiel, die müssen ja anreisen, die müssen abreisen. Ich muss mich darauf verlassen, dass nicht gefeiert wird, das muss kontrolliert werden. Man kann davon ausgehen, dass die Fans sich alle vernünftig verhalten und dass es anlässlich dieser Spiele nicht zu riskantem Verhalten kommt. Die Empirie spricht nur dagegen. Fahren Sie mal also bei größeren Veranstaltungen, also die jetzt zum Teil spontan organisiert werden mit der Tram durch Berlin, dann sehen Sie halt, dass das vernünftige Verhalten in der Theorie durchaus existiert, bei jungen Leuten aber zum Teil nicht eingehalten wird. Ich biete damit die Gelegenheit, dass das passiert. Und daher, also glaube ich, also geben wir damit das falsche Signal. Wir sollten abwarten, wie es weitergeht. Im Übrigen, was begründet hier die Ausnahme beim Fußball? Wenn wir jetzt tatsächlich so denken, alle sehnen sich zurück Normalität, welchen Vorrang hat dann der Fußball? Sollen wir dann auch die Theater wieder also entsprechend öffnen? Sollen wir Konzerte dann also wieder freigeben? Soll es so sein, dass beispielsweise eine Musikerin vor 3000 also Zuschauern spielen darf, die dann auch also mit etwas größerem Abstand zueinander stehen und die müssen dann an- und abreisen. Wir kommen somit sehr schnell in kurzes Gras. Ich würde mich einfach sehr viel wohler fühlen, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt uns mal darauf konzentrieren würden, wie schaffen wir es, den Herbst also sagen wir zu überstehen. Der Herbst hat viel mehr Ansteckungsgefahr, weil die Menschen sich im Innenraum häufiger befinden. Im Innenraum ist die Infektionsgefahr 18 bis 20 Mal so hoch. Und weil wir durch die Schulen und durch den Beginn der Arbeitszeit sowieso mit mehr Infektionen rechnen müssen, das am Beginn einer offenbar schon sichtbaren zweiten Welle.
Frau Dassler, da sind wir natürlich bei einer der grundsätzlichen Fragen hier. Braucht der Fußball tatsächlich eine Sonderbehandlung?
Na, ich würde es nicht als Sonderbehandlung bezeichnen. Ich würde sagen, der Fußball ist jetzt die erste Sportart, die mit einem gut gelungenen Konzept mal den Weg geht, wieder wenige tausend Zuschauer wieder mal in die Stadien zu lassen. Und Herr Lauterbach, Sie haben es ja gerade auch gesagt, wenn man den geordneten Einlass sicherstellen kann, das heißt schon in den Parkhäusern so und so viele Parkplätze, im Parkhaus wird vorsortiert, man lässt die Leute ins Stadion rein, ich sage mal binnen 2 Stunden, wie beim Boarding in ein Flugzeug, man sagt, Leute, bleibt bitte auch in der Pause auf eurem Platz sitzen, wenn ihr aufsteht, immer mit dem Rücken gewandt zur Hinterreihe, zieht die Masken auf. Wir haben da dieses Aha-Konzept, wir haben Abstand, wir haben hygienerechtliche Richtlinien, die beachtet werden, wir haben Alltagsmasken. Und wenn ich das alles sicherstellen kann, dann frage ich mich, warum soll man nicht mal den Versuch machen? Also wenn ich jetzt, wie Sie eben gesagt haben, an große Menschenmengen denke, wenn ich an den Strand schaue und sehe, da die Leute liegen ohne Masken, ohne Abstand, ist es für mich 1000-mal schlimmer, als wenn jetzt geordnet mit einem Konzept, dass ja jeder Club, ich habe es eben schon gesagt, für sich selber nochmal genau bestimmen muss. Und ein Gesundheitsamt, das letztendlich auch dann die Erlaubnis erteilt oder nicht, wird sich sehr genau anschauen. Sperrt man einen Teil der Drehkreuze beim Eingang, damit man sich nicht zu nahe kommt? Stimmen die Einlasszeiten? Macht man das in verschiedenen Gruppen? Beim Ausgang, beim Verlassen des Stadions auch wieder in verschiedenen Gruppen? Und wenn man zum Beispiel sieht, man ist ja auch wieder hingegangen, hat die Freibäder geöffnet mit wenigen Menschen, um zu schauen, funktioniert es, und da langsam wieder aufgestockt. Nur denke ich, natürlich müssen wir unsere Kinder sichern. Natürlich sind unsere Kinder das Wichtigste. Und natürlich gibt es kleine Gefahren, wenn jetzt ein Fußballspiel wieder stattfinden sollte. Aber ich sehe das Argument nicht, dass man es nicht mal versucht, um zu beweisen, es geht. Es geht, dass auch Leute wieder Fußball sehen können. Und es ist keine Ausnahmegenehmigung für den Fußball. Ich denke, wenn das Konzept, das die DFL als Leitfaden entwickelt hat, funktioniert mit allen Clubs, dann werden auch andere, Sportarten, ob das Basketball ist oder Volleyball oder Tennis, vielleicht Tennis eher noch, weil man es an der frischen Luft spielen kann, werden dann folgen. Aber ich kann doch jetzt nicht auf absehbare Zeit unser Land lahmlegen und sagen, nichts passiert mehr.
Frau Dassler, Herr Lauterbach, wir haben hier einen Anrufer, der gerne seine Meinung sagen möchte. Frank Rommel ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Rommel.
Ich grüße Sie.
Hallo, was ist Ihr Punkt?
Mein Punkt ist, dass wir, ich habe ja immer gedacht, die Corona-Krise bringt uns mal einmal zum nachhaltigen Denken, dass wir so ein bisschen mal das Maß der Dinge verstehen. Ich möchte Ihnen nur mal kurz ein Beispiel erzählen. Der FC Bayern hat mit Vorstandsbeschluss von insgesamt 4 oder 5 Leuten beschlossen, einen Spieler für 46 Millionen Euro anzukaufen. Das war in diesem Jahr. So, und wenn wir das mal aneinander rechnen, wir setzen mal das Gehalt der Bundeskanzlerin mit ungefähr 350.000 an, das stimmt so in etwa, dann könnten wir uns insgesamt 12 Jahre eine Bundeskanzlerin leisten. Also 5 Leute beim FC Bayern entscheiden sich, dass sie das Geld ausgeben, was eine Bundeskanzlerin innerhalb von 12 Jahren kostet. Da frage ich mich so langsam, welchen Popanz frönen wir denn da eigentlich? Ich bin Lesepate in einer Migrantenschule, da sind natürlich sehr viele muslimische Jungs dabei, die bei denen glänzen natürlich die Augen, wenn die einzelnen Spielernamen kommen. Da habe ich den einen gefragt und habe gesagt, du, dein Papa, magst du den eigentlich? Und er sagte, ja, den mag ich. Ich sage, was arbeitet denn der? Ja, der ist in der Gebäudetechnik am Sony-Center. Was soll ich dann? Denke ich mal, dass der so ungefähr 2.500 Euro verdient. Für den Spieler, den du jetzt gerade genannt hast, muss dein Papa 71 Jahre arbeiten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie kritisieren, dass wir uns da Gedanken machen über ein Thema, was völlig abgehoben ist, ein Bereich, mit dem viele Menschen eigentlich gar nicht mehr umgehen können, geldtechnisch.
Ja, wir müssen uns das einfach, wir müssen uns und den Fußballfans einfach das mal plausibel machen um was es hier eigentlich geht. Dass der Fußball ein Volkssport ist. Ich bin nun mal kein Fußballfan.
Ja, aber, das hört man raus, ja.
Ja, aber dass das ein Anhängersport ist, so wie genauso wie die Gladiatoren im Römischen Reich und so weiter und so fort, das ist mir selbst logisch und das ist verständlich und das muss demzufolge auch sein. Es geht um das Maß der Dinge, dass wir etwas ins Verhältnis widersetzen.
Herr Rommel, wir haben noch eine Minute Zeit bis zu den Nachrichten. Ich würde das gerne weitergeben an Philipp Köster von Elf Freunde. Was sagen Sie dazu, zu diesem Vorwurf an den deutschen Fußball?
Na, ich glaube, man kann tatsächlich eine Fundamentalkritik an den kommerziellen Auswüchsen des Profifußballs üben. Ich glaube nur, dass das tatsächlich damit, mit der Frage, wie wir dann eigentlich es weitermachen wollen innerhalb dieser Pandemie mit dem Live-Fußball, nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Also ich glaube, wir könnten über ganz, ganz viele Auswüchse reden. Wir könnten die Millionengehälter kritisieren. Wir könnten darüber reden, wie abgehoben der Profifußball ist. Ich glaube nur, dass man, wenn man tatsächlich sogar dieser Logik folgt und sagt, der Fußball ist ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, dann muss er natürlich auch das Recht haben, darüber nachzudenken, wie er seinen Betrieb aufrechterhält und wie er ihn vor allen Dingen wirtschaftlich wieder aufrechterhält. Also wahrscheinlich kann man beides machen. Verquicken würde ich es nicht unbedingt.
Fans zurück ins Stadion. Corona-Ausnahmen für die Bundesliga. Das ist heute Morgen hier unser Thema in Kontrovers. Noch bis 11.30 Uhr, also noch eine Stunde. Sie können uns weiter eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und das hat unter anderem Andreas Schof gemacht. Er schreibt, am Ende ist es eine politische Frage, was uns wichtiger ist, die Entwicklung der nächsten Generation oder das Geschäft der deutschen Fußballliga. Raffaele Ferdinando Schacher aus der Schweiz hat sich gemeldet. Er meint, Fußball ohne volle Stadien ist wie ein Sandwich ohne nichts. Nicht wirklich schmackhaft. Und dann diese Mail von Mike Götzes. Immer lauter, schriller und undifferenzierter wird in diesen Tagen auf den deutschen Fußball eingedroschen. In der aktuellen Lage geht es nicht in erster Linie um den Fußball als schönste Nebensache der Welt. Es geht um den Fußball als Arbeitgeber für rund 56.000 Menschen, allein in der ersten und zweiten Liga, sowie viele weitere Arbeitnehmer in verbundenen Geschäftsfeldern. Herr oder Frau Gerlach, kann ich hier nicht genau sehen, hat sich gemeldet. Sie meinen, für die Gesellschaft ist es wichtig, die wirklich systemrelevanten Bereiche zu öffnen. Zum Beispiel Bildung, Erziehung, Handel, öffentlicher Personennahverkehr. Die dort bestehende Ansteckungsgefahr darf nicht zusätzlich erhöht werden, indem weniger wichtige Bereiche, zum Beispiel Fußballstadien, ebenfalls geöffnet werden. Man muss das Gesamtrisiko insgesamt minimieren. Und dann noch diese Wortmeldung hier von Thomas Steinmann. Die Deutschen müssen auch endlich lernen, wie privilegiert sie sind. In ärmeren Ländern sterben Menschen wie Fliegen an Covid-19 und an Hunger. Wir müssen lernen zu verzichten und zu helfen. Reichtum verpflichtet. Soweit also die Mail von Thomas Steinmann. Sie können weiterhin uns e-mailen, wie gesagt, an kontrovers@deutschlandfunk.de oder auch anrufen. 00800 4464 4464 ist die Nummer und das hat Herr Fichter gemacht. Andreas Fichter aus Wolfsburg hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Fichter.
Guten Tag. Wenn Sie aus Fichter Richter machen, dann liegen Sie goldrichtig.
Ah, okay. Das haben wir hier falsch aufgenommen. Machen wir aber. Herr Richter, entschuldigen Sie bitte die falsche Nennung Ihres Nachnamens. Was ist Ihr Punkt? Was können Sie beitragen hier zur Debatte heute?
Ich bin, das sei vorausgeschickt, kein Fußballfan. Bin trotzdem seit 21 Jahren im Fußballgeschäft tätig, nämlich im Bereich Catering. Und ich finde die Diskussion, die geführt wird, insofern sehr traurig, als mir der Mut fehlt, von Experten wie Herrn Lauterbach beispielsweise auch Experimente zu wagen. Und dabei geht es nicht darum, dass Experimente am Menschen gewagt werden sollen, sondern einfach um das Virus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft besser kennenzulernen. Ich glaube, man hätte bereits im April und Mai Veranstaltungen mit mehr als 10, 20 oder gar 30.000 Zuschauern durchführen sollen, um dann einfach auf das Gesamtgeschehen und die Entwicklung zu sehen und daraus Folgerungen und Maßnahmen zu beziehen. nenne ein Beispiel. Wir konnten es nicht verhindern, dass 200, 250.000 oder auch 1 Million Menschen, die Zahlen sind ja sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten, sich in Berlin in der vergangenen Woche versammelt haben. Und wenn all das, was Gesundheitsexperten uns bisher erzählt haben, tatsächlich wahr wird, dann stehen wir ja ab Mittwoch, Donnerstag vor einem Armageddon der sich exponentiell entwickelnden Virusfallzahlen. Und ich bin sehr gespannt, was die Zeitungen ab Mittwoch bzw. Donnerstag verkünden werden.
Sie meinen, weil sich dann aufgrund dieser Menschenansammlung daraus entsprechend viele Infektionen ergeben müssen. Ist das?
Die Auswirkungen müssen wir dann deutlich sehen. Und das dürfte ja in der Ansicht von Herrn Lauterbach, auch um ihm zu folgen, dramatisch werden.
Herr Lauterbach, was sagen Sie dazu?
Ja, Situation hängt ja sehr davon ab, wie viele Menschen infiziert sind zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Wir haben im Sommer die Situation gehabt, dass wir sehr gefährliche Veranstaltungen gehabt haben, zum Beispiel die Black Lives Matter, Proteste, aber jetzt auch die Hygienedemos. Das waren also Menschenansammlungen, die an für sich sehr gefährlich sind. Aber die sind nicht ganz so riskant ausgegangen, weil es eben nicht so viele Infizierte gab. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 100.000 Menschen zusammenbringe auf ganz engem Raum, und keiner ist infiziert, dann wird trotzdem nichts passieren. Wenn es aber so ist, dass ich wieder mehr Fälle habe, dann ist die gleiche Veranstaltung eine Katastrophe. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie viele Fälle habe ich denn gerade, um dann in einer gefährlichen Situation eine Welle loszuschlagen oder nicht. Und eben wurde auch schon zu Recht darauf hingewiesen, wir haben noch die Freibäder geöffnet. Das haben wir gemacht, als die Fallzahlen sanken und das Wetter besser wurde und sich mehr Leute immer mehr draußen aufgehalten haben. Sozusagen, wir haben geöffnet in die abnehmende Gefahr hinein. Jetzt würden wir öffnen in die zunehmende Gefahr hinein, weil die Fallzahlen sinken nicht, sondern sie steigen. Und die Menschen werden in den nächsten Monaten nicht mehr draußen als jetzt sein, sondern mehr drinnen. Und wir werden darüber hinaus auch die Schulen ans Netz bringen. Das heißt, wir werden tatsächlich wieder mehr Hintergrundfälle sehen. Und wenn man mehr Hintergrundfälle hat, dann sind die gleichen Veranstaltungen, die eben noch ungefährlich waren. Ich wiederhole noch einmal, 100.000 Menschen auf engstem Raum. Es passiert nichts, weil niemand war infiziert, niemand konnte es weitergeben. Die gleiche Lage kann anders sein, wenn ich nur 1.000 Leute zusammenbringe und da sind 3 Infizierte dabei, dann kann ich ein Superspreader-Ereignis haben. SARS-CoV-2 ist nicht für Experimente geeignet und wir haben viel dazugelernt. Wir wissen heute, dass 10-20% der Infizierten 80% der neuen Fälle machen. Die allermeisten, die das haben, geben die Krankheit nur an eine weitere Person oder gar nicht weiter. 10-20% geben an sehr viele weiter. Und diese Fälle brauchen Gelegenheiten, um weiterzugeben. Und das sind genau Großveranstaltungen. Daher ist es gefährlich, da brauchen wir auch keine Experimente, weil das haben wir weltweit durch die Studien, die analysiert worden sind, haben wir das bewiesen. Das ist belegt und da werden wir mit ringen müssen, das wird schwer genug werden.
Frau Dassler, darf ich Sie da fragen, was sagen Sie zu diesem Stichwort Experiment? Wäre das für Sie ein Experiment, das einfach mal auszuprobieren, die Stadien für ein paar tausend Zuschauer zu öffnen?
Also ich würde es nicht als Experiment bezeichnen. Wenn ich mir das Konzept und den Leitfaden durchlese, den die DFL den Bundesliga-Clubs und den Zweitliga-Clubs an die Hand gegeben hat, da sind so viele Berechnungen, die angestellt werden müssen. Angefangen von der Tribünenkapazität, Parkplätze, Einlassmöglichkeiten, An- und Abreise und alles muss berechnet werden. Und wenn ich das höre, was Herr Lauterbach eben gesagt hat, 100.000 Menschen kamen zusammen und Gott sei Dank hatte niemand das Covid-19.
Das habe ich nicht gesagt, es ist nicht passiert, ja. Also Sie haben es wahrscheinlich akustisch nicht verstanden. Ich habe das System versucht zu illustrieren, das war kein tatsächliches Beispiel.
So, aber ich denke mir jetzt, wenn wir doch, und jedes Gesundheitsamt muss es doch genehmigen, an dem Stadion vor Ort, wo ein Spiel stattfindet, dann muss berechnet werden, habe ich einen Pandemiewert, ein Pandemielevel hoch, das sind mehr als 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner, nimmt dann ab, bei mittlerer Pandemielevel mehr als 5, weniger als 35 und bei niedrig weniger als 5. Und das spielt ja alles damit rein und so berechne ich doch meine Zahlen fürs Stadion. Und es ist für mich kein Experiment, das ist für mich schon fundierte Berechnung, wenn ich dadurch sicherstellen kann, ich habe die Abstandsregeln, ich habe einen geordneten Einlass und auch einen geordneten Auslass wieder, ich lasse die Leute auf den Plätzen, ich sage Leute, sanitäre Einrichtungen, einmal da geht man rein, da geht man raus, bitte nicht während der Pause, damit sich nichts doppelt. Das ist ein erster Schritt. Ich würde es nicht Experiment bezeichnen, aber die Frage ist doch, was ist denn der andere Weg? Sperren wir jetzt unser Land für 18 Monate zu und lassen überhaupt nichts mehr zu? Weil irgendwo muss ich doch wieder mal auch den Leuten eine Perspektive geben und sagen, passt auf, wenn ihr euch vernünftig verhaltet, alle diese Maßnahmen, die wir euch vorgeben, auch beachtet, dann ist ein erster Schritt möglich, dass ihr auch wieder mal ein Fußballspiel sehen könnt. Vielleicht nur 5.000 Leute oder vielleicht auch nur 3.000 Leute oder vielleicht auch 10, je nach Berechnung. Aber eben gesagt, oder der Herr davor, an dieser Branche hängen nur erste und zweite Bundesliga 56.000 Mitarbeiter, ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und diese Leute würden dann auch über kurz oder lang, würden die ihre Arbeit verlieren. Und wenn man weiß, dass allein durch Ticketing, Speisen und Getränke 520 Millionen Euro umgesetzt wurden in der letzten Saison, und auch der Herr, der das Catering betreibt, hat es ja auch gesagt, auch da hängen Arbeitsplätze dran. Das zieht sich bis ganz runter. Und ich muss doch versuchen, auch diesem Wirtschaftsfaktor Fußball, mal unabhängig von der Höhe der Gehälter, das ist eine ganz andere Diskussion, die eben angesprochen wurde, aber ich muss doch auch diesem Wirtschaftsfaktor Fußball die Möglichkeit geben, auch wieder am Markt operieren zu können. Und deswegen ist es für mich kein Experiment. Es ist ein kleiner Schritt hin zu einem langsamen Anwachsen wieder des Wirtschaftsfaktors Fußball mit all seinen Breiten.
Herr Richter.
Gut, kann ich dazu noch was einfügen?
Ja, bitte.
Also ist ganz wichtig, das Wort Experiment steht in dem Zusammenhang, wo ich eine Veranstaltung stattfinden lasse und sage zum Beispiel, ich fülle das Stadion in Dortmund mit der tatsächlichen Kapazität von 80.000 Zuschauern oder ich fülle das Stadion in Wolfsburg mit der tatsächlichen Kapazität von 30.000. Das sind für mich Experimente. Selbstverständlich ist das, was die DFL macht, kein Experiment, sondern einfach im kleinsten Rahmen das machbar und mögliche. Aber ganz wichtig, wenn Sie ausführen, dass alles berechnet worden ist, zum Beispiel die Kapazität über mögliche Zuschauerzahlen, dann fehlt eins und dazu ist eben KI. Und deshalb bitte ich Herrn Lauterbach, auch wenn ich alle Experten immer höre, das haben wir berechnet, Sie unterschlagen den menschlichen Faktor. Ich nenne ein einziges Beispiel. Ich habe ganz viele parat, aber ich nenne ein einziges. Es wird damit gearbeitet in der Fußball-Bundesliga, erste, zweite Liga, dass in Zeitfenstern und personalisierten Tickets der Stadionzugang ermöglicht werden soll. Wir alle kennen uns Deutsche, wir sind Pünktlichkeitsfanatiker. Übrigens durch das Telefonat komme ich jetzt gerade erstmalig zu spät, falls derjenige, mit dem ich Termin habe in Wolfsburg, der Herr Noatsch, ich bitte mich zu entschuldigen über das Radio. Also so, dass wir diesen menschlichen Faktor völlig außer Acht lassen. Denn was passiert, wenn ich in einem Zeitfenster von nur 20 Minuten Zugang mein Ticket verspiele? Ich werde natürlich mindestens 30, wenn nicht sogar eine Stunde vorher vor dem Stadion sein. Das heißt also in der geplanten Kapazität 4.000 bis 5.000 Zuschauer in Wolfsburg. Keiner möchte das verpassen. Werden wir möglicherweise eine das Stadion umkreisende Menschenmenge haben, die pünktlich ihren Einlass nicht verpassen möchte. Und da sage ich so viel zum Thema Berechnung. Das ist eben auch nur ein Computer und der berechnet sorgfältige menschliche Planung für Zeithorizonte leider nicht.
Herr Richter, ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Das Ganze hängt zusammen damit, oder eine Grundvoraussetzung für dieses ganze Konzept ist natürlich, dass sich die Menschen, auch die Fans, da einigermaßen verantwortlich benehmen. Ich frage deshalb mal Philipp Köster, der sich ja mit Fankultur in Deutschland bestens auskennt. Auf wie viel Verantwortungsbewusstsein kann die Politik und können die Vereine da denn bauen?
Ich glaube auf viel Verantwortungsbewusstsein. Es gab ja in den Tagen jetzt nochmal eine Äußerung auch von einer Kollegin vom Marburger Bund, die dann gleich Apokalypse beschrie und dass sich die Menschen natürlich umarmen werden, dass sie brüllen werden, dass sie skandieren werden. Ich halte das für ein eher unrealistisches Szenario. Ich erinnere mal daran, welche Schreckensbilder im April und im März an die Wand gemalt worden sind, als es hieß, dass sich natürlich, wenn es Geisterspiele gibt, die Fans vor den Stadien versammeln. Was haben wir gesehen? Es hat sich niemand vor den Stadien versammelt. Gerade die Ultragruppen, denen ja immer fälschlicherweise nachgesagt sein, ihnen wäre alles egal und sie würden sich nur rücksichtslos verhalten, waren da unglaublich diszipliniert. Und ich glaube, viele Leute wären sehr, sehr dankbar, wenn sie wieder ins Stadion können. Natürlich auch unter diesen etwas unerfreulichen Umständen. Aber das würde sicherlich bedeuten, dass man diszipliniert ist, dass man die Abstände einhält und dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Also, wenn man jetzt tatsächlich wieder Szenarien an die Wand malt, dass es natürlich dann die Fans sind, die diese Konzepte wieder durcheinander bringen, dann sucht man, glaube ich, an der falschen Stelle.
Ich sehe, dass Herr Lauterbach den Kopf schüttelt. Wir können dazu gleich nochmal Ihre Meinung hören. Zunächst mal würde ich gerne Herrn Monaco in die Sendung holen. Er ruft uns an aus Landshut. Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name ist Monaco. Jawohl.
Herr Monaco, grüße Sie. Guten Morgen. Bitte, was ist Ihr Punkt heute?
Ja, also insofern, wie das Ganze, der Shutdown kam durch Corona, habe ich aufgeatmet. Nicht nur, dass die Natur aufgeatmet hat, sondern auch, dass endlich weniger Fußball berichtet wurde. Ich gehöre zu denen, die sich, wie Sie daraus schließen können, weniger für Fußball interessieren. Und es gibt sicherlich einen großen Prozentsatz in der Bundesrepublik, die nicht unbedingt mit Fußball was zu tun haben, die aber letztendlich doch ständig mit diesen Nachrichten überhäuft werden. Und das möchte ich einbringen, einfach auch da eine Verhältnismäßigkeit zu erlangen. Also es gibt ja ständig Nachrichten über den Fußball, der mich persönlich überhaupt nicht interessiert. Also ich muss dann immer das Radio abdrehen. Also ich weiß ja nicht, aber vielleicht geht das anderen Leuten auch so. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt die Reiserückkehrer aus kritischen Ländern. Ja? Da sagt man, okay, ihr dürft euch testen. Wie soll man das machen? In Zukunft, nach Spielen, wo viele Leute als Zuschauer anwesend waren, sagt man, okay, ist doch nicht so sicher. Jetzt werden alle wieder getestet, die da an Spielen teilgenommen hat als Zuschauer. Wo soll denn das hingehen? Und gleichzeitig überlegt man krampfhaft, wie man den Schulbetrieb aufnimmt und andere wirklich wichtige Sachen, die werden nicht dementsprechend, da fehlt es dann wieder, nicht? Mhm. Und hier sehe ich wirklich nur den Kommerz und nicht unbedingt das Interesse, was bei mir zum Beispiel überhaupt nicht vorhanden ist. Also es ist nur der Kommerz, der sagt, wir wollen wieder verdienen, wir müssen verdienen. Übrigens unverhältnismäßig, wie das vor mir gesagt wurde. Und das verstehe ich einfach nicht. Mhm.
Ja. Zwei interessante Punkte. Den einen würde ich direkt mal auch noch mal weitergeben an Philipp Köster. Fußball, sagt Herr Monaco, sagen sich ja viele andere, die uns jetzt zuhören, ebenfalls, ist eigentlich völlig überbewertet, ein Geschäft von wenigen. Und es gibt Millionen von Deutschen, die damit nichts anfangen können und die damit trotzdem ständig konfrontiert werden. Zum Beispiel in Nachrichten oder auch in Sendungen wie diesen hier, müssen wir mal kurz zugeben. Herr Köster, was sagen Sie dazu? Wie relevant oder wie wichtig ist Fußball für Deutschland? Kann man das irgendwie quantifizieren?
Zunächst mal sagt der Amerikaner immer so schön, it's a free country. Also man kann sicherlich auch, wenn man sich ein bisschen bemüht, gänzlich ohne Nachrichten vom Fußball, gänzlich ohne Übertragungen sein Leben leben. Von daher glaube ich, ist das tatsächlich auch so ein bisschen persönliche Mühe, dem Fußballthema zu entgehen. Ansonsten glaube ich aber, und das werden selbst Fußballfeinde zugeben müssen, ist tatsächlich die Bedeutung des Fußballs schon insgesamt sehr, sehr groß. Er hat quasi so ein bisschen die Rolle eines gesellschaftlichen Megathemas angenommen. Nachdem sich so ganz viele soziale und kulturelle Milieus aufgelöst haben, seien es jetzt die SPD-Ortsvereine oder die Religion, über Fußball können eben alle reden. Und insofern möchte ich auch darum bitten, dass man die Bedeutung des Fußballs, die Gespräche über Fußball, die vereinenden Funktionen von Fußball nicht unterschätzt. Also wir reden immer nur über den vollkommen abgehobenen Profifußball. Wir reden darüber, dass die Millionengehälter kassieren, dass sie sich möglicherweise als Parallelwelt inszenieren. Aber zugleich ist Fußball wahnsinnig bedeutend für die Leute, auch für die ganz einfachen Leute. Insofern fände ich ganz gut, wenn man sich wahrscheinlich nicht in Nebendiskussionen aufhält und über die Frage von gesellschaftlicher Relevanz redet, sondern eher darüber, wie man vielleicht ein friedliches Nebeneinander hinbekommt von Leuten, die mit Fußball nichts anfangen können und für die Fußball sehr, sehr wichtig ist.
Oh, und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ja die Frage, wie wichtig sind eigentlich Stadionbesucher, Ticketkäufer für die Fußballclubs? Ist das für die eine der Haupteinnahmequellen?
keine Haupteinnahmequelle. Die wird tatsächlich inzwischen doch durch das Fernsehen bestritten. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass die Fernsehübertragung weitergehen konnten, wenn auch mit Geisterspielen. Aber natürlich gehen Einnahmen flöten. Natürlich ist das ein Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, da muss man gar nicht nur auf die Kennziffern gucken von 56.000 Direktbeschäftigten, sondern von ganz, ganz vielen Leuten, die auch drumherum noch davon leben. Da will ich mich selber gar nicht ausnehmen. Von daher ist natürlich die Betrachtung als Wirtschaftsfaktor zumindest legitim, dass sich dann die DFL und dass sich die Vereine darüber Gedanken machen, wie das weitergehen kann. Das Geschäft ist zumindest ihr gutes Recht.
Herr Lauterbach, nehmen wir diesen Aspekt möglicherweise gar nicht ernst genug, wie wichtig Fußball, auch Profifußball, ist für das gesellschaftliche Leben in Deutschland?
Den Aspekt nehme ich sehr ernst und ich zähle mich selbst zu den Fußballfans, muss ich sagen. Also ich sehe mir die Spiele an. Ich habe mir, obwohl ich die Geisterspiele kritisiert habe, dann auch die Geisterspiele angeschaut im Fernsehen und bekenne mich auch dazu, dass ich also von Kindheit an, ich habe auch selbst im Verein gespielt viele Jahre lang, dass ich zu denjenigen also gehöre, die den Fußball als eine Klammer in der Gesellschaft, die auch viele Schichten miteinander zusammenbringt, dass ich das durchaus sehe und das ist somit nicht nur legitim, den Arbeitsplatz hier zu beachten, sondern auch die gesellschaftspolitische Funktion, die der Fußball unbestrittenerweise hat. Trotzdem muss man sagen, hier wird geklagt derzeit auf sehr hohem Niveau. Die Profivereine haben tatsächlich durch die Geisterspiele, durch die Werbeeinnahmen, die sie weiter haben, haben die im Wesentlichen ihre Existenz retten können. Andere, denen geht es viel schlechter. Also tatsächlich die kleinen Event-Veranstalter, also diejenigen, die jetzt sagen wir seit Monaten kein Konzert mehr geben konnten, diejenigen, die seit Monaten keine Theateraufführung mehr geben konnten, die kämpfen tatsächlich ums Überleben. Die haben keine Möglichkeit auszuweichen. Und wenn ich jetzt also hier ein Wagnis mache für den Fußball, hier wurde ja nicht von Ausnahme gesprochen, sondern hier wurde immer wieder vom ersten Schritt gesprochen, dann ist für mich die Frage, wieso soll eigentlich beim Fußball dieser erste Schritt gegangen werden? Zum einen ist jetzt sowieso nicht die Zeit, erste Schritte zu gehen, sondern wir müssen jetzt erstmal vorsichtig sein in den nächsten Wochen. Wie klappt das mit der Schule und wie klappt das mit dem Beginn des Herbstes? Wie viele Fälle bekommen wir? Wie hoch ist der R-Wert? Wie viele Fälle haben wir pro also Landkreis, wie viele tausend Infizierte, also was passiert epidemiologisch. Aber wenn wir das sehen, dann können wir uns überlegen, wo wir beginnen, wieder etwas mehr Lockerung zuzulassen, wenn der Raum dafür da ist. Da bin ich aber persönlich noch nicht davon überzeugt, dass es ausgerechnet der Fußball ist, wo vielleicht also die 520 Millionen den Gegenwert von, also sagen wir nach heutigen Preisen, 50 Spielern ausmachen. Aber dann müssen mal preiswertere Spieler mal eine Saison lang spielen. Der Fußball ist ja nicht weg, sondern wir werden die Pandemie ja in ein, zwei Jahren besiegt haben, weitestgehend zumindest damit leben können. Sie wird nie ganz weggehen. Und dann ist der Fußball auch wieder voll hochzufahren. Dann kann auch wieder vor vollen Stadien geimpft gespielt werden.
Was genau macht Sie da so sicher in ein, zwei Jahren?
Ich bin persönlich also davon überzeugt, dass wir einen Impfstoff hinbekommen. Also ich gehöre zu der Gruppe derer, ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, die also da optimistisch sind. Wir werden keinen perfekten Impfstoff bekommen, wir werden mehrere Impfstoffe haben. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich eine Grundimmunisierung der Bevölkerung durch einen Impfstoff in ein bis zwei Jahren hinbekommen werden. Es wird also nicht sofort gehen, das wird auch nicht jeden sofort betreffen, aber ich bin optimistisch. Dafür sind die Studien, die wir bisher gesehen haben, für meine persönliche Lesart, und ich bin mit einigen der Gruppen, die Impfstoffe selbst entwickeln, im Kontakt, optimistisch stimmend genug.
Okay, damit zurück zum Thema Fußball. Frau Dassler, Herr Lauterbach hat angesprochen, warum soll man ausgerechnet beim Fußball anfangen mit den Ausnahmeregelungen?
Ja, einer muss ja anfangen und der DFL hat eben dieses schlüssige Konzept vorgelegt. Zum ersten Mal Anfang des Jahres und jetzt eben diesen Leitfaden und hat es mit den Clubs abgestimmt. Und wenn man überlegt, der DFB hat über 7,1 Millionen Mitglieder, von klein bis erwachsen. Und Kinder, die in Fußballvereinen anfangen, Fußball zu spielen, die lernen ja so viel gesellschaftlich. Teamfähigkeit, Charaktereigenschaften, Zusammenhalt. Die lernen mit Niederlagen umgehen. Fußball ist ganz wichtig für die Integration, haben wir 2015, 2016 gesehen. Und wenn ich dann sehe, dass Leute in Risikoländer reisen, also ich mache dieses Jahr in Deutschland Urlaub, bin gerade an der Ostsee, in Risikoländer reisen, sich bewusst einem Risiko aussetzen, ein Covid-19-Virus wieder mit nach Deutschland zu nehmen, das nehmen wir in Kauf. Aber mit einem Konzept abgestimmt auf die jeweilige Stadionsituation, abgestimmt auf den jeweiligen Standort, abgestimmt unter Berücksichtigung des jeweiligen Pandemielevels in der Woche vor einem Spiel, abgestimmt auf die Lage, wie ist es im Moment in diesem Landkreis? Ist das ein Hotspot? Wie auch immer. Dann sage ich, der Fußball hat keine Ausnahme oder warum sollte man es da erlauben? Wenn andere ein schlüssiges Konzept vorlegen, Herr Armbruster, wird man sich auch darüber Gedanken machen müssen. Und wichtig ist halt, dass die Entscheidung trifft das Gesundheitsamt. Und jeder Club muss sein spezielles Konzept für jedes Spiel so einreichen, dass das Risiko so minimiert ist, dass nichts passieren sollte.
Herr Lauterbach.
Also zunächst, dass die Gesundheitsämter, die sowieso jetzt komplett überlastet sind, die in den nächsten Wochen zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, wo also sich Wissenschaftler überlegen, was wir machen können, um die Gesundheitsämter zu entlasten. Christian Drosten und ich selbst, wir haben ja Konzepte vorgestellt, wie man die Gesundheitsämter entlasten kann, weil so kann es nicht weitergehen. Dass man die Gesundheitsämter jetzt in die Pflicht nimmt, sich ausgerechnet in den nächsten Wochen mit den Fußballkonzepten, also der DFL, auseinanderzusetzen, das halte ich auch schon für eine falsche Priorisierung. Und zum Zweiten, also wir müssen hier nicht mit den Landkreisen argumentieren, sondern wir sind in einer Situation, dazu kann man stehen, wie man will, aber tatsächlich, das ist nicht unrealistisch. Wir werden möglicherweise tatsächlich in den Schulen in Nordrhein-Westfalen Unterricht mit Masken machen müssen. Und in einer solchen Situation sehe ich nicht also die Gegebenheit, dass wir hier also zusätzliche Risiken in den Stadien auf uns nehmen. Ich will noch mal auch darauf hinweisen, es wird immer gesagt, das schlüssige DFL-Konzept. Was bedeutet das, dass das System schlüssig ist? Wir müssen davon ausgehen, dass die allermeisten Epidemiologen sagen, das kann so nicht funktionieren, das ist so nicht sicher genug.
Und Frau Dassler möchte dazu sicher was sagen. Wir haben gleich nach den Nachrichten um 11.05 Uhr wieder Gelegenheit dazu. Jetzt also erstmal hier die Nachrichten. Danach in 5 Minuten geht es dann weiter mit Kontrovers.
Deutschlandfunk. Elf Uhr, die Nachrichten. Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus hat EU-Ratspräsident Michel das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstrierende verurteilt. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie die grundlegenden Menschenrechte müssten gewahrt werden, forderte Michel in Brüssel. Gewalt gegen Demonstranten sei keine Antwort. Nachdem die Staatsmedien gestern Abend erste Prognosen veröffentlicht hatten, kam es landesweit zu Protesten und teils zu Ausschreitungen. Nach Angaben von Menschenrechtlern kam dabei in der Hauptstadt Minsk ein Mensch ums Leben. Laut Wahlkommission kommt Lukaschenko auf 80,2% der abgegebenen Stimmen, die Oppositionskandidatin Tichanowskaja auf 9,9%. Sie erkennt das Ergebnis nicht an und spricht von Wahlfälschung. Bundesaußenminister Maas hat vom Libanon politische Reformen und ein Ende der Korruption gefordert. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Neuwahlen seien das Mindeste, was die Bevölkerung nun erwarte. Danach müsse man sehen, ob die Veränderungen ausreichend seien. Wirtschafts- und Finanzhilfen müssten künftig eng an Reformen gekoppelt werden. Maas kündigte an, am Mittwoch zu Gesprächen in den Libanon zu reisen. Auf einer internationalen Geberkonferenz angesichts der verheerenden Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut vergangene Woche wurden gestern Soforthilfen in Höhe von rund 250 Millionen Euro zugesagt. Die Regierung des Landes gerät derweil durch Proteste zunehmend unter Druck. Auch am Abend gab es vereinzelt Ausschreitungen. Informationsministerin Samad und Umweltminister Katar traten zurück. Regierungschef Diab will dem Kabinett heute vorgezogene Neuwahlen vorschlagen. Wie soeben gemeldet wird, hat das SPD-Präsidium Finanzminister Scholz einstimmig als Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl nominiert. NRW-Ministerpräsident Laschet hat die strenge Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in seinem Bundesland verteidigt. Die Verpflichtung im Unterricht, Masken zu tragen, sei auch bei Hitze zumutbar, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Für erkrankte Kinder gebe es Sonderregelungen. Das Corona-Schutzkonzept begründete Laschet mit den gestiegenen Infektionszahlen in NRW. Auf Dauer werde es die Maskenpflicht im Unterricht allerdings nicht geben können. Die Maßnahme ist zunächst bis Ende August befristet. Der Präsident des Lehrerverbandes Meidinger sprach sich für eine flächendeckende Maskenpflicht in Klassenräumen aus. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Sachsen hat den AfD-Landtagsabgeordneten Kuppi ausgeschlossen. Der Politiker und bisher stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands sei seit Ende Juni nicht mehr Mitglied, sagte DPG-Landeschefin Martin dem Spiegel. Hintergrund sei ein geplanter Auftritt Kupis mit dem früheren Brandenburger AfD-Fraktionschef Kalbitz, dessen Mitgliedschaft die Partei jüngst annulliert hatte. Ein solcher Auftritt schädige das Ansehen der Gewerkschaft, führte Martin aus. Man distanziere sich klar von rechtsgerichteten Positionen. Kupi will juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Unter den 6 bei einem Überfall im westafrikanischen Niger getöteten Franzosen sind auch Mitarbeiter der Hilfsorganisation ACTED. Das teilte deren Anwalt mit. Die Präsidenten von Frankreich und dem Niger, Macron und Issoufou, verurteilten die Gewalttat. Soldaten der französischen Antiterrormission Barkhane, die in der Sahelzone stationiert seien, unterstützten die nigrischen Streitkräfte bei der Aufklärung, heißt es. Bewaffnete Angreifer hatten die Franzosen, ihren einheimischen Fahrer und Reiseführer gestern während eines Ausflugs in ein bei Touristen beliebtes Gebiet erschossen. Sie waren in der Nähe der Stadt Corée unterwegs, wo die letzten Herden der westafrikanischen Giraffe leben. Die US-amerikanische Informatikerin und Computerpionierin Frances Elizabeth Allen ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb sie bereits am 4. August an ihrem 88. Geburtstag in New York. Allen hatte als erste Frau den renommierten Turing Award erhalten, der als Nobelpreis der Informatik gilt. Zu ihren Verdiensten gehören unter anderem einflussreiche Arbeiten im Bereich der Programmierung. Allen arbeitete für IBM und errang dort als erste Frau den Status IBM Fellow, der ihr große Freiräume bei der Forschung eröffnete. Auch im Ruhestand hat sich Allen für die Belange von Frauen in der IT-Welt eingesetzt. Das Wetter. Von Westen bis in den Osten wolkig, teils mit Schauern und Gewittern, ansonsten oft sonnig, 28 bis 37 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt. In der Mitte und im Süden im Tagesverlauf einige Quellwolken und örtliche Hitzegewitter. Im Norden trocken, 30 bis 37 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Noch 25 Minuten bis 11.30 Uhr diskutieren wir heute über den Fußball, die Bundesliga, Fans zurück ins Stadion, Corona-Ausnahmen für die Bundesliga. Das ist heute unser Thema hier in Kontrovers. Mit dabei sind Philipp Köster, der Chefredakteur von Elf Freunde, Britta Dassler, die FDP-Sportpolitikerin und Karl Lauterbach von der SPD, der Gesundheitsexperte und Fraktionsvize seiner Partei. Sie können uns weiter eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und das hat heute Morgen Ottfried Heinrich gemacht. Er schreibt zu dieser ganzen Thematik, es geht hier nur um den Spitzenfußball der oberen Ligen. Kleine Vereine hätten von dieser Öffnung rein gar nichts. Der Spitzenfußball wird mit vollem Recht angegriffen. Herr oder Frau Scharwächter hat uns geschrieben, ich weiß aus der Gastronomie, dass es hier teilweise große Probleme mit der Erfassung der Gästelisten gibt, weil nicht alle Gäste die Notwendigkeit einer vollständigen Klarnamenpflicht einsehen. Wie lässt sich eine entsprechende Umsetzung bei doch relativ großen Besuchermengen im Fußball gewährleisten? Und dann noch diese Mail hier von Katharina Schäfer. Sie schreibt, ich selber bin nicht halb so begeistert vom Fußball wie meine drei Söhne und mein Mann, die allesamt große Fans des SC Freiburg sind. Ich denke, eine Mischung wäre vielleicht die Lösung. Spiele wieder stattfinden lassen mit beschränkter Zuschauerzahl und schnell reagieren, wenn die Zahlen wieder steigen. Soweit also einige Hörer-E-Mails von heute Morgen. Und Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800-4464. Nochmal, das ist die 00800-4464-4464. Und jetzt habe ich Frau Maas-Linne in der Leitung aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Können Sie mich hören?
Ich kann Sie sehr gut hören, Frau Maas-Linne. Ja. Bitte.
Ich möchte mich erstens bei Herrn Lauterbach bedanken für seine geduldige Aufklärung. Chapeau. Ich selbst bin Eintracht-Fan, weil mein Enkel Eintracht-Fan ist und im Fußballverein. Dieser Verein der Großspiele von Ego-Shootern sollte bitte schön alles tun als Beispiel für die Kinder, die immer herhalten müssen, für die Fehler der Erwachsenen. Kinder sind Teams, sie können mit Niederlagen umgehen, sie können fair spielen. Ja, es ist zumutbar für diese Ego-Shooter, sich jetzt mal eine Pause zu gönnen und sich wirklich solidarisch zu verhalten. Sie können an die Schulen, Sie können Paten für Schulen sein. Uns fehlt ein Lüftungskonzept. Raus aus dieser Blase, bitteschön. Und über das Geld ist genug gesprochen worden. Ja, es gibt keine Verantwortung für die Reichen. Die Reichen sind eine egoistische Blase und mehr nicht. Wir haben wirklich jetzt Wichtigeres zu tun. Hört auf damit. Auch diese Sendungen müssen sich mit den Kindern beschäftigen. Viel, viel mehr. Also bitte, und überhaupt, wer bekommt denn die Tickets für diese privilegierten paar tausend Veranstaltungen? Welche Netzwerke sind denn da schon wieder am Wirken, ja? Mhm. Das möchte ich wissen. Also ich bin wirklich wütend und ich habe eine Kollegin, die ist ab nächsten Montag in der Schule, die macht sich riesengroße Sorgen. Ja, bei uns Kollegen wird alles abgeladen, ja? Und wo bleibt für uns die Unterstützung? Wir brauchen mehr Räume. Wir brauchen wirklich jeden Mann und jede Maus und jede Frau dafür. So, Punkt aus.
Frau Maaslinde, vielleicht machen wir nicht ganz so schnell Schluss. Ich habe da noch eine kurze Nachfrage. Das ist natürlich, Schulbetrieb ist natürlich sozusagen ein Muss. Wir haben uns hier im Deutschlandfunk ja auch in den letzten Tagen und Wochen sehr viel auch mit diesen Fragen beschäftigt. Unter anderem ging es hier in dieser Sendung kontrovers vor genau einer Woche um die Schulöffnung. Auch dazu hatten wir eine lange, ausführliche Debatte. Heute geht es eben um den Fußball. Es gibt nun mal Millionen von Menschen in Deutschland, die sagen, Fußball ist sozusagen für uns eins und eine unserer oder unsere Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Herr Köster von Elf Freunde hat uns das vor ein paar Minuten erklärt. Das ist in gewisser Weise so etwas wie eine gemeinsame gesellschaftliche Plattform für viele Menschen, ein Austausch, der an die Stelle tritt von anderen Portalen, die es inzwischen nicht mehr gibt. Er hat zum Beispiel genannt Ortsvereine von politischen Parteien. Da geht der Fußball, nimmt der Fußball sozusagen immer mehr eine Stellung ein, eine gesellschaftliche Stellung. Können Sie das akzeptieren, dass Leute sagen, in gewisser Weise ist der Fußball für uns in Deutschland auch elementar wichtig?
Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Das ist eine Frage der Erziehung und nicht immer nur eine Frage der in Anführungszeichen Klammer und einfachen Leute. Wir sind Wesen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen. Ich selbst gehe jede Woche ums Eck in die Cosi-Bar zum Fußball gucken. Jetzt haben wir aber andere Aufgaben, ja. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Mein Vater hätte gesagt, habt ihr sonst noch Sorgen? Jetzt muss einfach mal der Hebel umgelegt werden. Und dann können wir wieder weitersehen. Mein Gott, was ist denn ein halbes Jahr und ein Jahr im Vergleich zu Krisen, die andere Generationen erlebt haben? Jetzt bleibt mal auf dem Teppich.
Gebe ich direkt weiter an die FDP-Sportpolitikerin, Jutta Dassler.
Von mir aus.
Was sagen Sie dazu?
Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, Frau Maaslinde. Also ich denke, wir müssen schon den Schritt wieder wagen. Und das eine heißt doch nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ich habe in diesem Land über 7 Millionen Menschen, die sehr viel, die Fußball begeistert sind, von klein bis groß. Die haben schon viele Einbußen in Kauf genommen. Und diese Menschen brauchen auch wieder eine Perspektive. Und ich denke, deswegen muss man auch raus so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm in Berlin und der Berliner Blase, weil die Leute haben viel akzeptiert und sind auch diszipliniert. Aber wir müssen auch aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Und Herr Lauterbach, Sie waren ja auch schon gegen das erste Konzept und gegen die Geisterspiele. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Und wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen 1 bis 2 Jahre, bis ein Impfstoff kommt, soll ich dann so lange alle Fußballstadien oder überhaupt alle Sportarten zuriegeln und den Leuten, ich sag mal, ein bisschen den Ausgleich nehmen zu all den Einbußen, die sie halt im täglichen Leben in Kauf nehmen? Das heißt nicht, dass ich Leute in Gefahr bringen möchte. Es geht nur, wenn abgestimmt mit kleinen Zuschauerzahlen begonnen wird, um zu schauen, was passiert bzw. funktioniert. Das Konzept, was die DFL hat, wenn es funktioniert, werden andere Sportarten folgen, aber immer in ganz, ganz kleinen Schritten. Und wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, aber ich bin auch der Meinung wie Herr Köster, die Fans sind diszipliniert und man muss es einfach mal versuchen an einem ersten Spieltag. Wenn man sieht, es funktioniert nicht, dann muss man wieder andere Wege gehen. Aber von vornherein sagen, ohne es überhaupt mit einem kleinen Schritt in die richtige Richtung einmal zu versuchen und nur alles Negative zu bringen, halte ich für den falschen Schritt in die falsche Richtung.
Frau Dassler, ein kurzer Einwurf, weil sich hier ein Hörer noch gemeldet hat per E-Mail.
Ja.
Herr Steinmann nochmal, der uns geschrieben hat, speziell mit einer Äußerung, die Sie gemacht haben. Er schreibt uns, er halte die von Ihnen geäußerte These, dass sich die potenziellen Stadionbesucher schon deshalb vernünftig verhalten würden, weil es sonst sehr schnell aus sei, diese These für mehr als gewagt. Wir alle wissen, schreibt er hier, wir alle wissen, wie unvernünftig sich die ersten Corona-Urlauber am Ballermann verhalten haben. Was sagen Sie da?
Aber ich rede ja nicht von Urlaubern am Ballermann. Ich rede von Menschen, die jetzt, ich sag mal, durch Losverfahren eines dieser personalisierten Tickets bekommen, wenn dann der Betrieb wieder losgeht am 18.09. und die Gesundheitsämter mitspielen. Von diesen Fans rede ich oder von diesen Fußballliebhabern rede ich, die sich um ein Ticket bemühen, weil sie wieder mal ein Spiel live sehen möchten und die ganz genau wissen, was passiert, wenn eben ihr Verhalten nicht entsprechend des Maßnahmenkatalogs sich abspielt. Und das kann ich doch nicht vergleichen mit irgendwelchen Leuten am Ballermann, die sich dann Alkohol geben und sich dann aufführen im Urlaub. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Menschen, von denen wir reden. Der eine, der im Urlaub sich gehen lässt, oder der andere, der gezielt über ein Losverfahren ein personalisiertes Ticket bekommt und ins Stadion geht, weil er seine Mannschaft als Fan unterstützen möchte. Und deswegen finde ich auch das sehr gut, dass bis Ende des Jahres eben keine Gästefans zugelassen sind, damit es eben nicht zu Randale kommt, sondern die Leute, die ins Stadion gehen, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Herr Lauterbach, mit bitte um eine ganz kurze Erwiderung, weil wir noch einen weiteren Anruf in der Leitung
haben. Ja, ich will nur den Eindruck erwecken, es geht hier nicht, also wir diskutieren heute nicht über das Verbot des Fußballspielens. Also die Sportart Fußball, wie auch jede andere Sportart, ist erlaubt. Wir machen Kontaktsportarten, auch die Vereine spielen, somit, also das findet statt. Es geht lediglich darum, ob wir hier die also öffentliche Gesundheit gefährden, indem wir große Menschenansammlungen zulassen, was wir in anderen Bereichen versuchen zu unterbinden, wo wir dann für den Fußball eine, wie Sie sagen, gut organisierte, aus meiner Sicht eben nicht kontrollierbare Ausnahme machen würden. Und die Frage ist, soll der Fußball hier die Ausnahme bekommen, ja oder nein? Soll es bei dieser Ausnahme bleiben oder machen wir das dann bei allen? Und ich kann so viel sagen, epidemiologisch ist es ganz klar, wenn wir für alle Sportarten diese Ausnahme machen, das können wir nicht kontrollieren, das wird schiefgehen, das können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Einschätzung, oder bin ich als Wissenschaftler keineswegs allein, können wir uns das nicht leisten. Ich könnte das allenfalls erwägen, wenn ich diese Ausnahme nur für den Fußball mache. Wenn ich dann allen anderen Sportarten sage, für euch kommt das auf keinen Fall in Frage. Wir haben das jetzt für den Fußball zugelassen. Aber wir können das auf keinen Fall in die Fläche tragen. Und daher finde ich, ist der Fußball hier die falsche Adresse.
Dann würde ich jetzt gerne um 11 Uhr und 16 Minuten Herrn Lackner in die Sendung holen. Josef Lackner meldet sich aus Salzburg, aus Österreich. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also das Erste, ich möchte mal ein großes Kompliment machen, den Deutschlandfunk. Ich bin ein ewiger Fan von euch. Ich spüre jede Kontroverssendung, was geht, lose ich mir an.
Danke.
Und zwar, ich rufe als Erstes an. Das Erste ist einmal, es ist... In Österreich zum Beispiel sind jetzt die Salzburger Festspiele. Da hat es am Anfang genauso geheißen, das ist nur was für die Reichen. Das funktioniert nicht. Man sieht es bis jetzt, dass es funktioniert. Sie müssten sich aber die Künstler, wie begeistert die sind, dass sie endlich wieder ein bisschen Normalität wird. Es geht nur um dies, es ist ein bisschen Normalität, dass die Menschen wieder normal die Sachen machen können. Das Erste. Das Zweite, ich bin Busfahrer und es ist die Maskenpflicht. Es ist, wo ich sage, 95% der Menschen haben eine Maske. Dann geht man halt her, wenn ein oder zwei dabei sind, dann sagt man, bitte Maske oder aussteigen. Und es funktioniert auch. Und das Dritte, wegen Fußball. Wir haben in Salzburg ein Stadion, da sind 30.000 Fassungsvermögen. Aber wenn ich da 10.000 zum Beispiel reinlasse, da bin ich mir zu 100%ig sicher, ob es jetzt in Salzburg oder München ist, dass sich die Fans, denen ist es bewusst, wenn ich mich nicht benehme, kann ich mir kein Spiel mehr anschauen. Und wenn ich den Fans bewusst sage, ihr bekommt, wenn ihr euch nicht benehmt, ein Stadionverbot für Jahre, auch wenn Corona ein bisschen besser ist, dann wird es funktionieren. Es funktioniert ja jetzt teilweise schon. Nur beim Fußballstadion kann man kontrollieren. Aber schauen Sie in einen Supermarkt, da kann man nicht kontrollieren, wer da gerade drinnen ist. Mhm. Und um das geht es. Es geht nur um das, dass man diese Menschen, diese Szeneveranstaltungen, wie es zum Beispiel die Festspiele sind, auch im Kulturbereich, da muss man halt her sagen, die müssen einen Pass dabei haben, den müssen sie mit dem Pass registrieren lassen, dann funktioniert das. Dann weiß ich, dieser XY-Person ist im Stadion und wann was ist, kann ich das nachvollziehen. Und das kann man den Vereinen schon zumuten und sie würden das tun. Weil in Österreich ist es so, dass man jetzt dann im Herbst da eine gewisse Anzahl an Zuschauern wieder ins Stadion lässt. Und das Vierte ist, es geht mir nicht nur um die Vereine, es geht mir um die Menschen. Sie brauchen wieder ein normales, einigermaßen normales Leben. Weil ich diskutiere viel und immer mehr Menschen sagen, sie haben die Nasen satt von dem Bevormunden der Politik, von dem Bevormunden von gewissen Kreisen. Das geht auf Dauer niemals gut. Das wollte ich nur dazu beitragen. Danke.
Herr Lackner, ich danke Ihnen vielmals für diese Eindrücke aus Salzburg. Und ich gebe direkt weiter an Herrn Schmitz, der uns aus Leipzig anruft. Schönen guten Morgen, Herr Schmitz.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe einiges jetzt in Ihrer Sendung verfolgt und ich vermisse da ein bisschen etwas, was ich nicht weiß, ob es im Hygienekonzept der DFL tatsächlich so angesprochen ist. Meine Beobachtung, meine Vermutung ist die, Sie können alles fein ausgeklüngelt dargestellt haben. Wie viele Leute sind jetzt pro Quadratmeter denn dann tatsächlich im Stadion? Aber meine Beobachtung ist die, der Fußball, so wie wir ihn kennengelernt haben, und ich bin selbst ein Freund des Fußballs, der ist von Emotionen geprägt, so sind wir sozialisiert. Und es gab gestern zum Beispiel hier bei uns den Sachsen-Anhalt-Pokal, der wurde ausgespielt, da war nichts mehr ab einer bestimmten Spielzeit, dass die Leute sich an irgendwelche Auflagen gehalten haben, sondern die standen geknubbelt auf den Rängen und die perverse Situation war noch, die während des Spiels, da hat man gegrölt, da hat man seiner Freude Ausdruck erteilt oder Ausdruck ausgedrückt. Und auf der anderen Seite, dann kommt es zu einem Interview und da setzt sich denn dann ein Fan, der ganz begeistert beobachtet worden ist, denn dann den Gesichtsschutz auf. Worauf ich hinaus will ist, Sie müssten doch eigentlich auch davon ausgehen in diesem Konzept, Sie brauchen ganz, ganz viele Leute, die denn dann auch beobachten, ob die Sicherheitsbestimmungen als solche denn dann auch eingehalten werden. Also bilden sich dort im Verlaufe eines Spiels denn dann Knubbel, sind dort Fans zusammengeballt. Und ich vergleiche das noch abschließend kurz mit dem Gedanken, in einem großen Supermarkt hier, da ist jemand extra dafür eingestellt, der darauf achtet, ob die Leute diese Hygienebestimmungen beachten. Der selbst trägt diesen Mund-Nasenschutz unterhalb der Nase und der kriegt in den wenigsten Fällen mit, wie da Leute reinhuschen oder im Verlaufe des Einkaufs tatsächlich sich die Masken vom Gesicht nehmen. Da stelle ich mir die Frage, wie will man das sicherstellen in einem Spiel, wenn da die Emotionen überkochen? Und man darf natürlich nicht vergessen, dass wir diese gesamte Diskussion aus meiner Sicht auch deshalb führen, weil die DFL natürlich hier um Milliarden kämpft und damit auch natürlich die Fernsehanstalten es liebend gerne hätten, der Atmosphäre wegen, wenn immer mehr Zuschauer denn dann da wären. Denn ohne Zuschauer ein Fußballspiel hat auch die Quoten beispielsweise in der einen und anderen öffentlichen rechtlichen Anstalt doch immens reduziert.
Herr Schmitz aus Leipzig, vielen Dank für diesen Einwurf. Interessante Frage. Ich frage das mal Herrn Köster, der sich mit dem Konzept oder mit den unterschiedlichen Konzepten ja auch etwas näher auseinandergesetzt hat. Philipp Köster von 11 Freunde. Was ist Ihr Eindruck? Haben die Vereine das auf dem Schirm, da sozusagen die Fans, die sie in die Stadien reinlassen wollen, auch wirklich so genau beobachten zu können, dass sie feststellen können, hey, da hinten in Reihe 17 trägt jemand seinen Mundschutz nicht richtig oder der verhält sich nicht korrekt und hält seinen Sicherheitsabstand nicht ein?
Tatsächlich ist es ja so, dass diese Hygienekonzepte gerade erst ausgearbeitet werden. Es gab bereits verschiedene Versuche, die dann auch eher gescheitert sind. Es gab Versuche mit Wärmebildkameras, sodass man geschaut hat, kommen sich da möglicherweise zwei Wärmepunkte besonders nahe und funktioniert das dann eben nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar ist, dass das ein riesiger Aufwand ist und ich glaube, viele Vereine, viele Clubs stellen auch gerade diese Berechnungen an. Lohnt sich das überhaupt zum Beispiel für Hertha BSC, für Borussia Dortmund und andere, wenn man nur 5.000 oder 6.000 oder 7.000 Leute im Stadion hat? und dafür einen enormen organisatorischen Aufwand leisten muss. Also es kann sogar sein, dass am Ende die Vereine sagen, das bringt so alles nichts und wir lassen es lieber. Ich glaube nur, und das ist das Entscheidende, wenn wir jetzt nicht darüber nachdenken, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie kann das funktionieren, wenn jetzt nicht Konzepte ausgearbeitet werden, dann wird man irgendwann, wenn es wieder möglich ist, von einer Situation stehen, in der man tatsächlich nicht vorbereitet ist. Und ich finde, das ist eine Pflicht, das ist eine Pflicht der Vereine und der DFL und dann am Ende natürlich auch der Gesundheitsämter, diese Szenarien zumindest durchzuspielen. Ich verstehe auch, dass man sagt, ja, die sind überlastet, die Gesundheitsämter, die müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich mit diesem ganzen Fußballkram belästigen. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch besonders wichtig, dass die Vereine erstmal ihre Hausaufgaben machen und gute und richtige und durchdachte Konzepte aufstellen.
Und Herr Köster, wir kommen hier in dieser Diskussion immer wieder zu der Frage Fanverhalten. Was können wir da erwarten? Wie viel Vernunft, wie viel Mündigkeit auch von den Fußballfans in Deutschland können die Vereine erwarten? Und Herr Schmitz hat uns da gerade dieses Beispiel genannt, eines, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall eines gut besuchten Fußballspiels gestern, wo sich die Fans in den Arm gelegen haben. Das spricht ja eigentlich Bände darüber, was in deutschen Fußballstadien los sein könnte, wenn da wieder Fußballfans rein können, oder?
Ich glaube nicht, dass man da verallgemeinern darf. Wenn ich das richtig sehe, ging es da um den Landespokal, in dem es tatsächlich sehr, sehr wenige Regularien gibt. Wenn wir uns jetzt in der Bundesliga darum kümmern, wie dort Zuschauer wieder zugelassen werden, dann wird es dort sehr, sehr strikte Regeln, tatsächlich auch eine ganz völlig andere Öffentlichkeit geben. Das sind dann keine Amateursportplätze oder keine Bezirkssportanlagen, sondern tatsächlich große Stadien. Insofern glaube ich, dass man da Äpfel mit Birnen vergleicht. Ich glaube auch, dass es dann eine Sensibilisierung geben muss. Ich finde, dass es insgesamt in der Gesellschaft ja gerade so eine Tendenz gibt, ach komm, ist doch eh alles egal. Also ich muss ja nur in Berlin durch die Straßen gehen und feststellen, dass da sich die allerwenigsten nur noch an Abstandsregeln halten. Also ich glaube, man kann mit einer großen Verantwortungsbereitschaft von Fans rechnen. Ich glaube, dass auch von Ausnahmen abgesehen es ganz, ganz viele Leute gibt, die sich bewusst sind, welches Privileg sie da gerade haben und die werden sich, glaube ich, ganz normal verhalten, dass der eine auch mal aufspringt und ein Tor bejubelt, das wird man nicht verhindern können. Aber dass sich in großen Massen unvernünftig verhalten werden, das, glaube ich, kann man auch jetzt in der Erfahrung der letzten Monate ausschließen.
Herr Lauterbach, wir haben vorher auch Herrn Lackner gehört aus Österreich, der da ein sehr positives Bild, ein hoffnungsfroh stimmendes Bild geradezu aus Salzburg, auch von den Salzburger Festspielen gezeichnet hat, wie gut das da alles funktioniert. Sollten wir uns doch vielleicht in Deutschland etwas von abgucken? Und wenn Herr Köster da sagt, da darf man auch nicht zu sehr verallgemeinern, die Bundesliga ist ein etwas anderer Ort, da können die Fans, haben die Fans auch solche Einsichten. Was ist daran falsch?
Also zunächst, ich sehe die Einsichten sehr häufig bei den Fans nicht. Also wir wissen, also wie schwer es ist, die Stadien zu sichern, dass das also selbst in Nicht-Corona-Zeiten eine erhebliche Belastung mittlerweile für die Polizei ist. Wir wissen also, wie die Anreisen stattfinden. Wir wissen also, dass es also zwar auch netto, also Ultras gibt, aber es gibt auch Hooligans und dergleichen. Wir also müssen davon ausgehen, dass das nicht, ich sag mal, vergleichbar ist mit den Besuchern, mit den 75-jährigen Besuchern von also Sinfoniekonzerten, sondern das sind halt Fußballbegeisterte, in der Regel junge Leute, die sich auch im Alltag leider abnehmend an die Regeln, die wir haben, halten. Aber ich bleibe dabei, also ich kann das nicht häufig genug betonen, wir sind in einer, sagen wir, verletzlichen Situation derzeit. Wir müssen die Schulen wieder starten, wir müssen die Betriebe wieder hochfahren. Viele Betriebe werden im Herbst um ihr Überleben kämpfen. Wir werden uns sehr stark damit beschäftigen können, wie geht es eigentlich mit den Gastwirtschaften weiter, wenn man nicht mehr so viel draußen sitzen kann. Die Infektion ist drinnen 20-mal so ansteckend. Die Gesundheitsämter sind jetzt schon überlastet. Es ist schön und richtig, dass die also Fußballvereine an einem Konzept arbeiten. Das ist nicht zu kritisieren. Aber das Konzept jetzt im Sinne eines großen Experiments mit dem Aufwand ans Netz zu lassen, derweil wir das Mega-Experiment, wie kriegen wir unsere Schulen geöffnet, jetzt im Vordergrund sehen müssen, das ist die falsche Priorität zur jetzigen Zeit.
Frau Dassler, was sagen Sie?
Also ich bin der festen Überzeugung, so wie Herr Köster es auch gesagt hat, unsere Fans werden diszipliniert sein, weil sie wissen, um was es geht. Ich bin dafür, diesen Schritt zu gehen. Die Gesundheitsämter müssen prüfen, je nach Stadionlage, je nach Standort, wie viele Zuschauer eingelassen werden dürfen. Im Konzept selber wird auch über Ordnungsdienst und Personal geredet. Natürlich muss genug Personal sichergestellt werden, dass man eben keine Ballungen in Stadien hat. Dazu habe ich die personalisierten Eintrittskarten. Ich kann also jeden nachverfolgen, wer sich daneben benommen hat. Ich kann auch jeden nachverfolgen, wenn irgendetwas anderes sein sollte. Und man muss den Leuten in Deutschland wieder eine Perspektive geben. Fußball ist gesellschaftlich ein wichtiger Faktor, auch gerade für die Kinder, die sich an den großen Fußballspielen orientieren. Und ich denke, man muss diesen Schritt wagen, ein kleiner erster Schritt. Wir reden ja nicht von 80.000 Leuten im Dortmunder Stadion, wir reden vielleicht von 10.000 oder 15.000, je nach Lage. Und man muss diesen Schritt gehen, weil die Leute waren jetzt über Monate diszipliniert, haben alles mitgemacht, aber die brauchen jetzt eine Perspektive. Und für mich ist dieses Konzept der erste kleine Schritt in eine richtige Richtung, um den Leuten Perspektive zu geben, eine Vision zu geben und auch wieder ein bisschen Normalität des Alltags zurückzubringen.
Und dass sich die Gesundheitsämter jetzt in dieser Lage mit steigenden Fallzahlen auf einmal auch noch mit Fußballkonzepten beschäftigen müssen, mit lokalen Ereignissen von Profifußballern, das ist für Sie kein Problem?
Dafür sind Gesundheitsämter da, entschuldigen Sie bitte. Dann muss man die Personaldecke aufstocken, aber erstmal muss ja der Club ein schlüssiges Konzept vorlegen. Und wenn das ein schlüssiges Konzept ist, dann wird es auch recht fix mit den Gesundheitsämtern durchgesprochen werden können. Aber auch ja, dafür sind Gesundheitsämter auch da. Ich meine, wir arbeiten auch in der Politik rund um die Uhr, weil wir uns mit all diesen Problemen beschäftigen müssen. Und ja, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ja, da muss das Gesundheitsamt auch diesen Schritt gehen können.
Herr Lauterbach, dann letzte Frage an Sie. Sie bleiben dabei, Sie halten das Konzept für falsch. Was würden Sie den deutschen Fußballfans sagen? Ab wann können Sie sich, wenn Sie darüber entscheiden könnten, Herr Lauterbach, in wie vielen Jahren könnten Sie sich wieder Hoffnung machen, dass Stadionbesuche wieder erlaubt sein können?
Also hier sprechen wir nicht über Jahre, sondern also spätestens ja zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Impfung haben. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch vorher geht. Ich glaube nur, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist, weil wir jetzt am Beginn einer zweiten Welle sind und vor zusätzlichen Herausforderungen, die wir schwer wuppen können. Ich sehe es nicht ein. In ganz Nordrhein-Westfalen können wir nicht ohne Maskenpflicht während des Unterrichts die Schule starten. Und da haben wir für diesen Luxus schlicht keinen Raum.
Dann vielen Dank, Karl Lauterbach. Vielen Dank, Britta Dassler, FDP-Sportpolitikerin. Und vielen Dank auch an Philipp Köster von Elf Freunde. Das war kontrovers an diesem Montagmorgen zum Thema Fans zurück ins Stadion, Corona-Ausnahmen für die Bundesliga. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.